Grüß Gott aus Nürnberg und moin nach Hamburg zu Julia Bielenberg.
Hallo.
Mit welcher Kinderbuchfigur haben Sie eigentlich am meisten gemeinsam?
Jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen nachdenken. Also ich glaube nicht mit einer einzigen allein, aber ich habe mich immer ein bisschen mit Madita von Astrid Lindgren verglichen, weil sie so unglaublich empathisch war und trotzdem frech und vieles ausprobiert hat. Und ich glaube, so ein bisschen so bin ich auch.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft Julia Bielenberg, Chefin des Kinderbuchverlags Oettinger.
Die einiges mit Madita gemeinsam hat, vielleicht noch was außer dem Frechen?
Ja, auch Verantwortungsgefühl. Und auch das hat Madita. Und Madita reflektiert auch, was sie tut und möchte die Welt immer auch ein bisschen besser machen. Und ich glaube, das versuche ich zumindest.
Kann man mit einem Kinderbuchverlag die Welt ein bisschen besser machen?
Das hoffe ich doch sehr, dass man den Kindern so ein bisschen vermitteln kann, Werte vermitteln kann, eine Haltung vermitteln kann, beibringen kann, dass die Welt vielfältig ist und dass ganz, ganz viele und vieles seine Berechtigung hat. Und ich glaube schon, dass wenn man Werte wie Liebe und Empathie und Verbundenheit vermittelt, dass das später dann auch stärker gelebt werden kann und dass damit hoffentlich die Welt ein bisschen besser ist. Und ich zweifle manchmal so ein bisschen daran, dass Politiker, die gerade unser Weltgeschehen dominieren, wirklich alle mit vielen, vielen Kinderbüchern aufgewachsen sind. Denn entweder haben sie vergessen, was ihnen dort beigebracht wurde, oder sie haben es nie vorgelebt bekommen.
Vielleicht müssen wir denen einfach mal eine Kiste schicken.
Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee.
Wir hatten ja schon viele Autorinnen und Autoren von Ihrem Verlag bei uns im Talk. Kirsten Boje zum Beispiel, Cornelia Funke, Paul Maar und auch Ihre Mutter, die Silke Weitendorf. Und der Verlag, der feiert jetzt den 80. Geburtstag. Kann man sich das vorstellen, so ein bisschen auch wie ein Kindergeburtstag?
Ja, das ist ein ganz, ganz großer Kindergeburtstag und wir erinnern an ganz, ganz viele kindliche Protagonisten und auch erwachsene Protagonisten aus unseren Büchern, die uns über so viele Jahre so tolle Geschichten gebracht haben. Und ja, es ist ein großes Fest, es wird ein großes Fest und auch mit ganz vielen Leuten, die uns die 80 Jahre lang begleitet haben.
Stellen Sie sich eigentlich manchmal Pippi Langstrumpf als 81-Jährige vor, die sie jetzt gerade wäre?
Ehrlich gesagt, nein, weil Pippi Langstrumpf ja die Cumulus-Pille geschluckt hat und sie bleibt immer ein 9-jähriges Mädchen. Und für mich ist es überhaupt nicht vorstellbar, dass sie so alt ist. Das würde zu Pippi gar nicht passen.
Hilft es eigentlich, Sie haben gerade schon auch von der Verantwortung gesprochen, die es braucht, nicht nur bei Madita, sondern auch als Verlagsleiterin, aber hilft es auch ein bisschen, Kind zu bleiben bei der Tätigkeit?
Naja, das ist letztendlich erstmal auch das, was unseren Verlag prägt durch Astrid Lindgren, die selber gesagt hat, sie hat so gute Kinderbücher schreiben können, weil sie das Kind in sich bewahrt hat. Und ich glaube, das muss man auch als Lektorin, als Programmleiterin, als Verlegerin können, dass man wirklich immer ein bisschen das Kind in sich bewahrt und von daher auch weiß, wo die Nöte, wo die Sorgen von Kindern sind, wo auch der Humor bei Kindern gelagert ist. Der darf nämlich gar nicht zu kurz kommen. Und insofern doch, man muss ein bisschen Kind geblieben sein.
Haben Sie eigentlich alle Titel aus Ihrem Verlag gelesen?
Nein, um Gottes Willen. Ich kann Ihnen jetzt auch, falls die nächste Frage kommt, gar nicht sagen, wie viele jemals erschienen sind.
Letzten Endes kommt es auf die Zahlen ja eigentlich nicht an, nee, auch bei Kindern nicht. Aber trotzdem können Sie mir bestimmt beschreiben, wie es ist, wenn so ein frisch gedrucktes Buch auf Ihrem Schreibtisch liegt und Sie öffnen das zum ersten Mal.
Ja, das ist immer ein besonderer Moment. Und wenn die Bücher kommen, dann weiß man, dafür haben wir es gemacht. Und in den allermeisten Fällen, wenn nicht irgendetwas falsch gelaufen ist, dann freut man sich da wahnsinnig drüber und hält die Bücher in den Händen, riecht an dem Papier und freut sich einfach. Jedes Buch ist eigentlich ein kleines Start-up. Das bekommt man, also man bekommt den Text und dann überlegt man, okay, Wie hoch wird die Auflage sein? Wie statten wir es aus? Was für ein Cover bekommt es? Und ist es überhaupt machbar und realistisch, dass sich das rechnet? Und genau, und dann geht das den ganzen Prozess über das Lektorat, über die Herstellung, über den Vertrieb, Marketing und so weiter, bis es dann ein fertiges Buch ist. Das ist ein langer Weg. Also wir haben auch immer lange Vorlaufzeiten. Also wir rechnen so 1,5 Jahre von der Idee bis zum fertigen Buch. Das ist in der heutigen schnelllebigen Zeit eine ganz schön lange Zeitspanne. Und besonders schön ist es dann auf den Messen, weil man dann alle Produkte nebeneinander sieht und das ist immer ein kleines Fest.
Und anders als ein Startup, wie Sie schon gesagt haben, riecht zum Glück ein neues Buch auch meistens ganz wunderbar.
Das stimmt.
Wer hat Ihnen eigentlich zuletzt was vorgelesen?
Oh, das macht mein Lebensgefährte und er liest, der hat eine wunderbare Stimme. Er selber schreibt auch Gedichte.
Und ist ja auch mit Co-Chef von
und
Oettinger.
Ist mit, ja, genau. Also er ist verantwortlich für Vertrieb und Marketing und wir haben uns im Verlag kennengelernt und lieben gelernt. Und der liest mir relativ oft etwas vor.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2. Julia Bielenberg hatte eine Bilderbuchkindheit.
Und zwar im wahrsten Wortsinn eigentlich, denn sie kommen ja tatsächlich in einem Kinderbuch vor, zusammen mit ihrem Bruder Jan.
Ja, das stimmt. Jan und Julia von Rolf und Margret Rettig. Das waren eigentlich so die ersten Alltagsgeschichten. Also die wurden dann irgendwann von Conny abgelöst, aber ich sag mal, das Original ist bei uns gewesen. Und da waren wir die Vorbilder für Jan und Julia, genau.
Und sind Sie einverstanden, wie Sie dargestellt werden oder hätten Sie sich da gerne was anderes hingeschrieben?
Das haben Sie wahrscheinlich irgendwo gelesen. Nein, ich bin nicht so richtig einverstanden gewesen, nicht immer. Gerade als Mädchen oder als ich klein war, fand ich einige Situationen, in denen Julia dargestellt wurde, ein bisschen unfair. Denn Jan war eigentlich immer so der Clevere, der alles konnte und der Macher. Und Julia sind immer ein bisschen die doofen Sachen passiert. Und Julia wurde auch gezeigt, wie sie dann hinterm Gebüsch Pipi machte, als sie einen Ausflug hatten und anhalten mussten. Oder Julia hat dann das Zahnputzwasser im Zug über das Gesicht bekommen, was Jan ausgespuckt hat und so. Also es waren dann so ein bisschen so ein paar Situationen, wo ich dachte, also es ist auch ganz typisch für die damalige Zeit. Das waren ja dann die 70er Jahre vorwiegend und die 80er Jahre, wo Jan und Julia tatsächlich sehr, sehr erfolgreich war. Aber es waren immer so ein bisschen so diese Darstellung junge Mädchen und das hat mich damals schon sehr stark gestört und ich bin ja mit 2 Brüdern groß geworden und war das Mädchen und habe da sicherlich auch so ein paar Kämpfe fechten müssen.
Also haben schon die Ellenbogen auch manchmal auspacken müssen, das schult schon, oder?
Das schult.
Wie nah an Astrid Lindgrens Bullerbü war denn wirklich Ihre Bilderbuchkindheit?
Naja, also ich würde mal sagen, auf der einen Seite sehr, sehr dicht dran, weil wir jegliche Freiheiten hatten, die auch die Bullerbü-Kinder hatten. Das heißt, wir haben mit dem Verlag damals ein bisschen vor den Toren Hamburgs logiert und es war eine alte Apfelplantage und das war so ein bisschen so ein Hof, das Verlagsareal kann man fast sagen, mit der Zeit gewachsen mit insgesamt 5 Häusern, also nicht von Anfang an, aber schon mit mehreren Häusern, als ich klein war. Und genau, und dort hat sich das abgespielt. Also es war ein sehr ländlicher Raum und in diesem ländlichen Raum bin ich eben auch groß geworden, obwohl wir also ganz dicht dran waren an der Stadt, aber trotzdem war es dort, hatten wir eine wunderbare Natur. Und ich kann mich erinnern, dass ich da wirklich von morgens bis abends in der Natur unterwegs war. Hinter dem Haus meiner Eltern gab es ein Moor. Also man musste auch immer ein bisschen aufpassen. Es war auch immer mit Abenteuer verbunden.
Da muss man aufpassen, weil man sonst einsinken kann,
ja,
oder?
Ja, da musste man tatsächlich aufpassen, dass man da nicht zu tief ins Moor geriet. Also es hatte auch immer so ein bisschen was Gruseliges und was Aufregendes. Aber da bin ich, und auch durch das Quellental, also ich bin mit Freunden wirklich durch die Natur gestreift. Das war wild. Wir haben Baumhäuser gebaut, wir haben Höhlen gebaut und alles Mögliche. Und von daher waren wir sehr, sehr dicht dran an dieser Freiheit, die auch die Kinder in Bullerbü genossen haben. Und die Eltern spielten oft nicht so eine starke Rolle im Täglichen. Und die haben, also meine Mutter hat auch fast immer, also bis mein jüngerer Bruder geboren wurde, aber vorher immer mitgearbeitet. Das heißt, ich hatte eine berufstätige Mutter, was zu der Zeit ungewöhnlich war, aber für mich war es ganz natürlich und das ist auch diese Vorbilder, die einem vorgelebt werden. Also für mich kam auch nie in Frage, dann zu Hause zu bleiben später.
Zumal ja auch die Oma genauso und schon im Oma Verlag genauso, mit drin war. Ne?
Genau, die Oma genauso. Also die Oma hat das ja, also mein Opa hat den Verlag gegründet, aber meine Oma kam ja dann sehr bald dazu. Also 1946 wurde der Verlag gegründet. Und meine Oma ist dann immer mehr in die Verantwortung gegangen, weil mein Opa irgendwann nicht mehr so die Lust hatte. Und das war von daher immer ein Verlag, der sehr stark auch von Frauen geführt wurde.
Das war ja erstmal ein Wirtschaftsbuchverlag von Opa Friedrich gegründet. Ja. Und dann kam Oma Heidi Oettinger und dann kam auch ziemlich schnell Astrid Lindgren ins Spiel. Wie viel hatte die Oma damit zu tun, dass es Pippi Langstrumpf überhaupt in Deutschland gibt?
Also erst einmal tatsächlich hatte der Opa etwas damit zu tun, Friedrich Oettinger. Man muss sich das so vorstellen, der Verlag wurde ja 1946, also kurz nach Kriegsende, gegründet und Deutschland lag in Trümmern. Und das war einfach eine Zeit, die können wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Und dann hat ein befreundeter Buchhändler aus Stockholm meinem Opa vorgeschlagen, dass er doch mal rauskommt aus diesem grauen, tristen, zerbombten Hamburg und hat ihn zu sich nach Stockholm eingeladen. Und mein Opa ist dorthin gefahren und hatte ja diesen Wirtschaftsverlag schon gegründet, hatte aber auch schon 1948 sein erstes Kinderbuch rausgebracht und war auf der Suche nach Kinderbüchern und hat ihn gefragt, ob er nicht vielleicht irgendwie ein Kinderbuch kennt, was in Schweden gut funktioniert. Und da hat ihn dieser Bibliothekar oder dieser Buchhändler hat ihn dann auf Pippi Langstrumpf aufmerksam gemacht und hat gesagt, übrigens, die Autorin wohnt hier gleich um die Ecke, die kannst du kennenlernen. Und dann ist mein Opa zu Astrid Lindgren gegangen und hat sich vorgestellt und sie hat gesagt, der sah eigentlich überhaupt nicht aus, wie man sich so einen Verleger vorstellt, sondern eher wie so ein armer Komponist. Sie hat gesagt, so ein bisschen wie Franz Schubert sah aus, aber eher ein bisschen ärmlich, aber total sympathisch. Und so sind sie ins Gespräch gekommen.
Und so hat sich ja auch eine lebenslange Freundschaft entwickelt.
Genau, und diese Freundschaft hat sich dann wiederum, da kommt meine Oma ins Spiel, zu meiner Oma Heidi sehr stark entwickelt. Die sind bis zu ihrem Lebensende, sind die beiden befreundet geblieben und haben regelmäßig telefoniert, haben einander geschrieben. Es gibt auch einen langen Schriftwechsel zwischen den beiden und haben am Telefon zusammen Lieder gesungen. Das war beiden sehr wichtig. Also die Schweden sind sowieso eine große Sängernation und lieben es, zu jeglichen Anlässen zu singen. Und meine Oma hat das auch gerne getan. Und dann haben sie sich zum Beispiel am Telefon Klein Idas Sommerlied vorgesungen und anderes oder haben auch einfach Volkslieder gesungen. Und Astrid Lindgren konnte ja auch Deutsch und das war eine sehr intensive Freundschaft.
Die ein- und ausgegangen ist im Haushalt der Eltern und Großeltern, überhaupt wie viele andere Schriftsteller auch. Wer war Ihnen denn da am liebsten von denen, die da ein- und ausgingen?
Ja, ganz, ganz viele. Hatte ich wirklich sehr, sehr gern. Angefangen bei Astrid Lindgren, weil sie, ja, die gehörte einfach gefühlt mit zur Familie und war einfach eine sehr, sehr gute Freundin meiner Oma. Und das war für mich gar nicht, ich sage mal, die Star-Autorin, weil sie auch gar keine Star-Allüren hatte, sondern weil sie sich einfach sehr für den Menschen interessiert hat und in dem Fall für die kleine Julia. Und die hat immer einfach wirklich, man hat das Gefühl, sie fragt nicht einfach so, sondern um nett und freundlich zu sein, sondern sie fragt, weil sie sich wirklich dafür interessiert, wie es einem ging. Und das hat mich sehr beeindruckt. Am meisten Spaß hatte ich mit Rolf Rettig, von Margret und Rolf Rettig. Ich weiß noch, dass ich zum Beispiel, ich habe früher wahnsinnig gerne Ballett getanzt und ich habe dann auf dem Rücken von Rolf Rettig den sterbenden Schwan getanzt. Meine Oma hat mich immer mit in die Oper genommen. Dort habe ich Ballett gesehen und wollte zu dem Zeitpunkt Balletttänzerin werden. Und das haben die einfach auch alles mitgemacht. Das war ein sehr familiäres Miteinander, die Autoren und die Verlegerinnen. Und die haben auch alle bei meiner Oma im Haus übernachtet. Und James Krüß habe ich wirklich heiß und innig geliebt, der ja jetzt auch Geburtstag hat gerade. Und wir feiern seinen 100. Geburtstag. Der kam immer mit seinem Freund Dario und die haben uns immer ganz viel mitgebracht. Also Dario hat für uns gestrickt, Polunder gestrickt, Socken gestrickt. Die fand ich gar nicht unbedingt so toll, aber ich musste sie dann trotzdem tragen. Das war wirklich man hört das, glaube ich, das war einfach ein sehr familiäres Miteinander.
Ja, und offensichtlich auch ein sehr offenes Haus, wo einfach viele kommen und gehen durften.
Unbedingt.
Viele Sachen mitgebracht haben, Geschichten und eben auch tatsächliche Dinge.
So war es und so bin ich groß geworden.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft Julia Bielenberg, Chefin des Kinderbuchverlags Oettinger.
Ja, der ein Familienbetrieb ist, wir haben es schon gehört. Wie frei waren Sie denn zu entscheiden, ob Sie in den Verlag gehen wollen oder nicht?
Also erstmal haben meine Eltern immer uns alle drei in dem Verlag gesehen. Von daher war ich sehr, sehr frei, da reinzugehen. Ich wollte es nur gar nicht unbedingt. Also ich habe für mein Leben gerne gelesen, aber ich habe auch gesehen, ich habe zwei, ich sage mal, sehr starke Brüder und ich wollte eigentlich immer mein eigenes Ding machen, unabhängig sein.
Wohin wäre es denn dann gegangen?
Also ich hatte ganz unterschiedliche Ideen. Als ich 17, 18 war, wollte ich Schauspielerin werden. Dann ging auf einem Flug meine ganze Literatur, mit der ich mich bewerben wollte, verloren.
Oh.
Und dann habe ich erstmal angefangen zu studieren, und zwar Kunstgeschichte, Französisch und Germanistik. Und da habe ich mich dann so in Kunstgeschichte vernarrt, dass ich eigentlich meinen Doktor in Kunstgeschichte machen wollte und auch schon einen klaren Plan hatte, in welche Richtung ich da gehen wollte. Und genau, aber dann kommt manchmal das Leben dazwischen. Und mein Vater ist 1996 sehr überraschend verstorben.
Da waren Sie gerade mal 26.
Da war ich 26, hatte an dem Tag, als er verstorben ist, habe ich aus dem Postkasten gerade meinen Magister geholt und aufgemacht und nehmen. Also das hatte ich wirklich zeitgleich, die Nachricht, dass er gestorben ist und diesen Magister in der Hand. Und mein Vater hatte vorher mit mir geredet, also er hatte eine Herz-OP und da ist eben nicht alles so gut verlaufen. Und da hatte er mich einfach gebeten und hat gesagt, wenn mir irgendwas passieren sollte, kümmerst du dich um Mama und machst du den Theaterverlag. Und wir sind ja ein Medienhaus, auch damals schon gewesen. Das heißt, wir haben nicht nur Bücher gemacht, sondern haben Geschichten in vielen Facetten erzählt, unter anderem auch auf der Bühne. Und mein Vater hat diesen Theaterverlag gegründet in den 70er Jahren und hat ihn dann immer weiter ausgebaut. Das war so ein bisschen sein heimliches Steckenpferd, sage ich mal. Und da hatte er gesagt, kannst du dann den Theaterverlag übernehmen? Und natürlich habe ich dann auch in anderen Bereichen meine Mutter unterstützt. Und ja, so bin ich sozusagen da ein bisschen unfreiwillig reingeworfen worden, aber hatte dann so viel Spaß, dass ich dabei geblieben bin.
Da kann man auch schlecht Nein sagen, oder?
Da
wenn einem jemand sowas quasi mitgibt. Sie waren dann ziemlich plötzlich in der Verantwortung, eben mit 26. Wie sind Sie da in diese Rolle reingewachsen? Ich glaube, um Sie herum waren alle viel, viel älter.
Ja, also ehrlich gesagt, wenn ich heute sehe, wie unsere Mitarbeiterinnen ankommen, die werden wirklich an die Hand genommen und da gibt es ein Onboarding und dann gibt es erstmal, also da wird man sehr sanft reingeführt und dieses Sanfte hatte ich nie, sondern ich war dann sehr, sehr schnell einfach in dieser verantwortlichen Position. Und es ist wirklich so, wenn man ins kalte Wasser geschmissen wird, muss man schwimmen. Und das habe ich getan. Und es war ja damals eine sehr männerdominierte Geschäftswelt, das muss man einfach sagen, zu dem Zeitpunkt. Und da kam so ein junges Mädchen an einen Ort, den man ihr dann vielleicht nicht unbedingt zugetraut hat. Und ich weiß noch, dass ich Telefonate geführt habe, wo Leute mich wirklich auch bösartig in das Licht führen wollten. Und ich war nie naiv und ich hatte eine, ich sage mal, gesunde Skepsis. Und wenn man mir dann was vom Pferd erzählt hat, bin immer freundlich geblieben und habe gesagt, ich werde das prüfen. Es war alles damals auch noch ein Zettelsystem. Ich habe das dann erstmal digitalisiert. Und ja, und ich denke, ich habe in sehr kurzer Zeit sehr viel gelernt.
Und was waren denn so die größten Widerstände? Gerade wenn Sie sagen, ja, jetzt erstmal als Frau unter Männern und dann auch als junge Frau unter Älteren.
Naja, man musste sich natürlich schon erarbeiten, dass man ernst genommen wird. Und ich glaube, das musste man als junge Frau noch mehr tun, als ein junger Mann das hätte machen müssen. Und ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich zuerst eine Theaterverbandstagung der Bühnenverleger ging. Und dort waren bis auf eine sehr alte Frau waren dort nur Männer. Und ich kam da eben als junge Frau rein und die waren erstmal völlig irritiert, was so eine Frau zwischen ihnen sollte. Die saßen dort damals alle noch mit Anzug und Krawatte. Und ich war irritiert, dass ich in so einen konservativen Haufen geraten war, so würde ich es mal sagen, frisch von der Uni. Und habe das dann dort, glaube ich, schon allein mit meiner Anwesenheit ein bisschen aufgemischt und war da vielleicht so ein bisschen der bunte Paradiesvogel. Und dann haben sie aber relativ schnell, denke ich, mit der Zeit auch gemerkt, dass Frauen auch was auf dem Kasten haben können.
Eigentlich sollten die das ja gewohnt gewesen sein, weil ihre Mutter war ja auch schon drin, von der Oma habe ich schon gesprochen. Also es gab ja durchaus auch Frauen, die was zu sagen hatten in der Verlagsbranche, zumindest bei Oettinger.
Also tatsächlich ist es so, dass in den Kinderbuchbereichen immer schon auch Frauen an Spitzenpositionen waren. Das war so ein kleiner Bereich, der wurde vielleicht von den Männern nicht so richtig ernst genommen. Das hat sich inzwischen auch verändert. Da hat man immer gesagt, naja, die machen das so nach dem Motto, das ist ja keine Literatur, das ist für Kinder. Mhm. Und aber letztendlich ist das natürlich auch ein bisschen kurzfristig gedacht, denn wenn man irgendwann ein Verständnis haben möchte für Belletristik, dann fängt das im Kindesalter, die Vorarbeit dafür fängt dort an. Inzwischen hat dort auch ein Umdenken stattgefunden, aber zu der Zeit war das so und das war für die Frauen letztendlich ein Segen. Wenn man mal so denkt, was zu der Zeit alles an literarischen Schätzen gehoben wurde, dann sind das diese Dinge, die heute noch einen Einfluss haben, vielfach auf die Literatur überall.
Jetzt hat ja der Oettinger Kinderbuchverlag, korrigieren Sie mich, wenn die Zahl nicht mehr stimmt, 80% Frauenanteil unter seinen Mitarbeitenden?
Also ich würde sagen, dass es mehr als 80% sind sogar. Inzwischen haben wir, ich sage, wir haben keine Männerquote, aber wir haben inzwischen ein paar mehr Männer. Also insofern, ich denke mal, es sind so etwas über 80% Frauenanteil, ja.
Aber Frau Bielenberg, neben Ihnen gibt es noch zwei männliche CEOs.
Ja.
Ist das dann nicht ein bisschen, ich sage mal vom prozentualen Verhältnis mehr, wieder ein bisschen krumm in der Führungsetage?
Nee, sehe ich ehrlich gesagt gar nicht so. Also ich hätte es natürlich genauso gerne mit einer Frau gemacht. Es ist ja nur immer die Frage, wer bewirbt sich und wen bekommt man? Also ich kann mich zu dem Zeitpunkt nicht an eine Frau erinnern, die sich dort beworben hätte für den Job. Und insofern sind wir natürlich mit einem Christian Greve. Wir sind einfach so ein wahnsinnig gutes Team, zusammen dann mit Thilo Schmid, der ja Vertrieb und Marketing macht. Und ich sage auch dort, ich kann schon verstehen, was Sie meinen, vom Verhältnis her in der Führungsetage. Aber ich glaube, das wird ganz gut ausgeglichen durch unsere Abteilungsleiterinnen. Und da sind wir mit den Frauen deutlich in der Überzahl. Also ich würde sagen, da sind wir wahrscheinlich bei 90% Frauenanteil.
Würden Sie sagen, Sie haben einen anderen Führungsstil als die Männer?
Ich glaube, dass Frauen per se einen anderen Führungsstil haben, es sei denn, sie haben sich aus irgendwelchen Gründen den Männern so stark angenähert. Ja, ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass ich vielleicht ein bisschen mehr zuhöre, vielleicht auch empathischer bin. Ja, ich glaube, Frauen gehen anders mit Kolleginnen um, ja.
Hätten Sie einen Tipp an die männlichen Chefs? Wie holt man sich mehr Frauen an Bord und wie hält man die auch?
Also ich glaube, dass da auch schon ein starkes Umdenken stattgefunden hat. Ein offenes Ohr haben. Ich glaube, das ist es immer und vor allen Dingen den Frauen etwas zutrauen. Und ich sage immer, man wird erstaunt sein, wozu Frauen in der Lage sind. Und ich glaube aber, also ich glaube, das war eine Zeit lang, als ich angefangen habe, hat man es den Frauen definitiv nicht zugetraut. Ich hatte auch mal einen Spruch eines Nachlassverwalters, der sagte, als ich in die Gesamtverantwortung gegangen bin, hat er mir Rechte rausgestrichen, hat gesagt, das können Frauen nicht. Also Frauen könnten maximal Lektorinnen sein und Programm, aber in diesen Führungspositionen hätten sie nichts zu suchen. Ein anerkannter Nachlassverwalter in München. Da habe ich gedacht, na gut, den zeige ich es.
Das ist wahrscheinlich immer die beste
der
Antwort.
Der hätte das, und auch damals war natürlich, also meine völlige Fassungslosigkeit war ja vorher schon meine Oma bewiesen hat und auch meine Mutter bewiesen hat, dass es geht. Aber das hat sich hartnäckig in den Köpfen, einigen Betonköpfen gehalten. Aber im Großen und Ganzen ist auch die Einstellung von Männern inzwischen ja eine gänzlich andere.
Die Zeiten ändern sich zum Glück.
Zum Glück.
Ist es Ihnen eigentlich schon mal passiert, dass Sie ein Buch abgelehnt haben, wo Sie im Nachhinein sagen, Mist, das war ein Fehler?
Ich überlege gerade tatsächlich, weil es ist ja inzwischen so, dass die allermeisten Bücher kommen über Agenten und kommen über Auktionen. Und es ist ja nicht mehr so wie früher. Es passiert eigentlich kaum noch was, dass man unaufgefordert etwas eingesandt bekommt und es dann ablehnt. Sondern es ist eher so, dass man versucht, auf bestimmte Titel zu bieten. Und ich habe mich schon das eine oder andere Mal sicherlich geärgert, dass wir nicht höher geboten haben, um dann einen Titel, der nachher so durch die Decke ging, dass wir das dann verpasst haben. Aber man weiß es ja auch nie, was letztendlich performt. Und im Moment kann ich mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass ich mich da wahnsinnig über irgendwas geärgert hätte.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit Julia Bielenberg. Bekam als Kind oft Besuch von Astrid Lindgren.
Vor allem die Oma bekam diesen Besuch. Und Sie haben ja schon erzählt, wie Sie sich so wohl gefühlt haben, weil die sich wirklich für Sie auch interessiert hat und einfach für Kinder generell interessiert hat. Wie ist denn das heute? Haben Sie unter den Autorinnen und Autoren auch so enge Freunde?
Also es ist grundsätzlich ein bisschen anders heutzutage, als es früher war. Das kam eigentlich in dem Moment, als die Agenten dazwischen kamen, das muss man so sagen. Seitdem ist das Verhältnis von Autoren und Verlegern zumindest anders als vorher.
Also
und
einfach distanzierter geschäftlich?
Ein bisschen distanzierter, das würde ich schon sagen. Aber wir haben nichtsdestotrotz ein sehr herzliches und sehr familiäres Verhältnis zu ganz, ganz vielen unserer Autorinnen. Ich kann jetzt schwer einen herauspicken und sagen, das ist der oder der Lieblingsautor oder die Lieblingsautorin. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Erhard Dietl denke, mit dem bin ich ja auch mehr oder weniger groß geworden. Und da besteht nach wie vor ein ganz enger Kontakt. Zu Paul Maar besteht ein ganz enger Kontakt. Zu Kirsten Boye besteht ein ganz enger Kontakt. Und das sind zu Tanja Stefner und. Also das sind wirklich, und auch die neuen Autoren, die jetzt dazukommen. Wir werden jetzt mit Carsten Henn in Kürze ein Wochenende verbringen. Wir sind mit Markus Heitz ganz eng im Austausch und da sind wirklich schon ja sehr, sehr schöne, lebendige, nahe Beziehungen und das ist, ich glaube, das macht das auch aus.
Mhm. Bei Astrid Lindgren sind ja die Beziehungen sicherlich auch dann erhalten geblieben, auch nach ihrem Tod, dass man einfach mit den Nachkommen noch spricht und in einem Fall ja auch sprechen musste. Es sind Passagen in ihren Büchern geändert worden. Ich glaube, das bekannteste ist der Südseekönig.
Genau.
Vielleicht nehmen Sie uns da einfach mal mit, wie da die Geschichte verlaufen ist.
Also das war tatsächlich noch vor meiner Zeit, insofern kann ich Ihnen das nicht detailliert sagen, aber von dem, was ich weiß, kann ich gerne berichten. Also es ist so, erstmal als Verlag ist man ja gar nicht befugt, in Texte einzugreifen. Das wird immer so gerne gefordert, aber es gibt das Urheberrecht, wir dürfen gar nicht Texte so verändern. Aber wir dürfen es natürlich in Absprache, zum Beispiel dann mit den Erben von Astrid Lindgren, und da ist nie zu irgendeinem Zeitpunkt die Intention von der Menschenliebhaberin Astrid Lindgren gewesen wäre, jemanden weh zu tun oder zu beleidigen oder sonst etwas, war es ganz klar, dass wir den Begriff, das N-Wort ändern.
Und hätte sie es mitentscheiden können, hätte sie wahrscheinlich auch den Südseekönig ins
das
Leben
denke
gerufen.
Das denke ich auf jeden Fall. Ja.
Wo mussten Sie denn noch Passagen verändern, ohne dass wir das jetzt ins Detail machen sollen, aber das ist jetzt nun die bekannteste, also was ist da zum Beispiel vielleicht auch außerhalb von Astrid Lindgren noch verändert worden?
Jetzt überlege ich, ja, also es gibt immer mal wieder Texte, die einfach noch gut funktionieren, wo man einfach drüber geht, mit dem Lektorat drüber geht und merkt, dass es nicht mehr so zeitgemäß ist und dann verändert man Dinge oder teilweise, wir haben auch schon Texte ganz vom Markt genommen, weil sie einfach auch vom Setting her nicht mehr zeitgemäß waren. Also man hat inzwischen einfach einen sensibleren Blick darauf. Man muss aber auch sagen, dass bestimmte Dinge eben auch im Sinne der Entstehungszeit gelesen werden müssen. Also man kann nicht alles verändern, nur weil es einem aus heutiger Sicht nicht mehr so in den Kram passen. Das ist immer so ein bisschen ein Akt, wo macht man es nicht. Und eine Möglichkeit ist natürlich auch, dass man editorische Verweise macht, dass man dann eben darauf hinweist, dass das zu der Zeit die Begrifflichkeit dafür war, dass sich das aber heute verändert hat. Mhm. Und da kann man natürlich dann auch eine Sensibilität schaffen für Veränderungen und für Entwicklungen.
Also mehr Sensibilität beim Schreiben, denke ich, dass es bei den Autorinnen und Autoren sicherlich auch in den letzten Jahrzehnten aufgekommen ist. Aber wie hat sich das Schreiben noch verändert?
Naja, klar, das Leben verändert sich, das Schreiben verändert sich auch. Und das Schreiben ist ja immer ein Stück weit eine Reflexion und ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und das merken wir einfach in den Büchern. Wir merken zum Beispiel, dass die Bücher heute viel kürzer sind von der Syntax. Dass sie nicht mehr so kompliziert sind, weil ganz, ganz viele Kinder diese Komplexität nicht mehr verstehen. Und das ist ein Stück weit traurig. Also wir haben zum Beispiel bei Dressler sehr literarische Kinderbuchtexte gemacht. Und auch wenn man an eine Cornelia Funke denkt, die wirklich eine sehr bildhafte Sprache hat, auch mit vielen Beschreibungen, das ist heute für viele Kinder, kann das schon zu komplex sein und zu kompliziert sein. Und was wir machen, ist, dass wir auch Texte rausbringen oder Bücher rausbringen mit einer sehr einfachen Sprache und mit vielen bildlichen Elementen, dass wir auch versuchen, gerade lesefaule Jungs wieder ans Buch heranzuholen, weil wir doch leider feststellen, dass immer weniger Jungs gerne lesen, weil sie zu abgelenkt sind durch viel einfachere Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Ne?
Ist das tatsächlich mehr dann ein Jungsding, dass man nicht so gerne zum Buch greift?
Also Mädchen lesen noch mehr als Jungs, aber bei den Mädchen ist es auch so, das ist einfach, man hat ja nur eine begrenzte Anzahl Stunden am Tag, die man mit etwas verbringen kann, und auf der einen Seite ist die Schule so, dass es mehr zum Ganztag geht, und dann ist es natürlich verlockend, sich den digitalen Medien zu widmen, egal ob Audio. Audio ist natürlich einfacher und auch deswegen so im Steigen begriffen. Also Audio hat ja die, ich sag mal, die entgegengesetzte Entwicklung zum Buch. Also da ist wirklich ein Boom da. Und das ist natürlich auch deswegen so, weil man Audio so einfach hören kann, ohne sich anstrengen zu müssen. Ein Buch zu lesen hat auch immer mit einer gewissen Anstrengung ist es verbunden. Das Lesen selber ist anstrengend. Und gleichzeitig gibt es aber keine größere Fantasieleistung des Gehirns, sich dann in Geschichten, in Orte, in Umgebungen reinzuversetzen. Und da gibt es nichts Vergleichbares dazu.
Sie haben ja selber drei Kinder. Wie haben Sie das denn bei denen gemacht? Wie konnten Sie die zum Lesen bewegen?
Also erstmal haben wir wirklich unglaublich viel vorgelesen. Und das war einfach das Ritual. Und das war auch für mich so wichtig, weil ich ja berufstätig war und einfach diese Quality Time dann mit den Kindern hatten. Und die Kinder, das sind einfach die neugierigsten Menschen der Welt, die wollen wissen, wie es weitergeht, und die haben sich einfach immer wahnsinnig auf diese Abendrituale gefreut. Ich weiß, mein Mann früher, der ist regelmäßig beim Vorlesen eingeschlafen, auch das hatte irgendwie eine lustige Qualität. Aber
ich glaube, das passiert vielen Eltern.
Das passiert wahrscheinlich vielen Eltern, genau. Aber das sind trotzdem, das sind so ganz intime Momente, die man mit den Kindern verbringt, wichtige und sehr positive Verbindungen schafft, und die Syntax natürlich, die Fähigkeit überhaupt zu sprechen und Sprache zu begreifen für die Kinder wird dadurch natürlich unglaublich gefördert und positiv beeinflusst. Und das ist auch das, was heute leider ein bisschen ins Hintertreffen gerät, weil schon lange nicht mehr alle Eltern vorlesen. Und von daher hat sich das Geschichtenerzählen natürlich verändern müssen. Aber jede Zeit hat irgendwo ihre Produkte und ihren Markt. Und da kann man sich nicht ganz und gar gegen sträuben, sondern man muss das auch mitgehen.
Als Verlag und als Mutter muss man das mitgehen. Julia Bielenberg in 1:1, der Talk auf Bayern 2. Kennen Sie eigentlich die Zweitberufe Ihrer Autoren? Wenn ich jetzt Erhard Dietl sage, den Sie ja auch gerade erwähnt haben.
Ja, er singt ja unglaublich gerne. Und unsere Verlagsabende auf der Frankfurter Buchmesse wären eigentlich nicht denkbar ohne Erhard Dietls Musik.
Wunderbar.
Weil er immer eine Gitarre dabei hat. Und dann sitzen wir alle dort am Tisch und singen lauthals. Sehr zur Irritation anderer Verlage, die dann gegebenenfalls auch dort gebucht haben. Und mancher neuer Autoren, die das so gar nicht kennen. Aber das gehört zu uns dazu.
Dann können Sie jetzt wahrscheinlich gleich mitsingen bei Der Fluss ist stark.
Da unten an der Donau, da wo es am schönsten ist, am liebsten darf man wohnen da, am Uferparadies.
Bayern 2, 1:1 der Talk mit einem Ausflug in unser aller Kindheit mit der Chefin des Oettinger Verlags, Julia Bielenberg, die mir aus Hamburg zugeschaltet ist. Sitzen Sie eigentlich manchmal am Schreibtisch und träumen doch nochmal von der wahlweise als Kind Balletttänzerin, das war Ihr Berufstraum, oder von der Schauspielerin oder Kunsthändlerin, die danach noch in Ihrem Kopf rumgespukt haben?
Also ich glaube, so, man hat immer so kleine Momente, glaube ich, wo man denkt, ach, das wäre auch nett gewesen, aber ich bin mit meinem Beruf mehr als zufrieden. Ich glaube, das ist einer der schönsten Berufe, die man haben kann, wenn nicht der schönste. Insofern bin ich sehr glücklich mit dem, was ich tue.
Wo kommen Ihnen eigentlich die besten Ideen?
Tatsächlich bin ich so eine kleine Ideenmaschine. Ich weiß auch immer nicht genau, ob ich damit manchmal so einige meiner Kolleginnen überfordere, aber die kommen mir immer permanent, egal wo ich bin. Also ich bin jemand, die sehr visuell denkt und die nur Anstöße braucht, egal ob im Supermarkt oder sonst wo, und sofort eine Idee zu irgendwas hat.
Was war das denn zuletzt?
Das darf ich im Moment nicht verraten, oder vielleicht kann ich es schon, ich überlege gerade, ob ich es verraten darf. Ich kann es vielleicht ein bisschen verschlüsselt verraten. Und zwar werden wir im Herbst mit einer neuen Idee starten in Hamburg, und die hat auch etwas mit den Olchis zu tun. Seien Sie gespannt.
Damit wären wir wieder bei Erhard Dietl, dem Erfinder der Olchis. Bin ich sehr gespannt, was da dann im Herbst passiert. Jetzt erstmal am 12. Juni eine große Party zum 80. des Oettinger Verlags. Gibt es da eine Torte mit 80 Kerzen?
Also tatsächlich gibt es ein Orga-Team. Da bin ich kein Mitglied, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es, also wir haben immer ganz, ganz viele Torten, die wir zu irgendwelchen Anlässen haben, die immer in irgendwo ein Motto haben. Und ich denke mal, ich weiß nicht, ob 80 Kerzen drauf passen, aber eine 80 wird auf jeden Fall drauf sein.
Das heißt aber, Sie lassen sich überraschen in dem Fall.
Naja, wir gestalten das schon mit. Also wir geben schon den Rahmen. Aber man muss dazu sagen, wir sind jetzt in einem alten Speicher. Unten ist ein Theater und ein, ja, das hat eine unheimlich schöne Atmosphäre, weil das ist so diese Holzträgerkonstruktion, denkmalgeschützt und gleichzeitig ganz modern eingerichtet. Und die Leute und unsere Kolleginnen und Mitarbeiterinnen, die halten sich da einfach unglaublich gerne auf. Da wird auch abends gesungen zum Beispiel. Es gibt einen Chor oder es wird gefeiert und es wird gestrickt abends und ich weiß nicht was alles. Und man trifft sich dort eben auch abends. Und jetzt hat man sich gerade zur Jubiläumsvorbereitung getroffen und ganz wild gebastelt. Und die Resultate bekomme ich dann erst zu sehen, wenn wir das Fest haben.
Es ist doch auch schön, wenn die Chefin sich mal überraschen lassen kann.
Unbedingt.
Ich glaube, da ist auch ziemlich vieles von Ihnen designt worden. Das ist ja so ein bisschen Ihr Steckenpferd, auch viele Sachen zu designen und auch eben dieses Gebäude in der Speicherstadt. Also das Gebäude gab es ja schon, aber das Interieur, wie man so schön sagt, das ist, glaube ich, auch ein bisschen von Ihnen, oder?
Ja, also ich hatte ja schon erzählt, dass ich Kunstgeschichte gemacht habe. Da habe ich auch ganz viel Architektur gemacht. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, keine Ahnung. Es war irgendwie da einfach ein Interesse für Innenarchitektur und für Innendesign. Und das mache ich nebenher wahnsinnig gerne. Und ich habe tatsächlich unseren Verlag von innen designt und habe das zusammengestellt. Und ab und zu haben wir Gäste dort, die dann fragen, ah, welchen Innenarchitekten hatten Sie denn hier?
Ich war selber. Ja, also. So viel zum Thema, was in Frauen alles steckt. Also der Verlag wird 80. Sie selber haben ja eigentlich auch 30-jähriges Jubiläum jetzt, oder?
Woher wissen Sie das? Welches Vögel?
Ja, so klar, 26. Ja, ja, ich bin nicht gut im Rechnen, sagen meine Geschwister, aber so ein bisschen.
Ja, also dieses Jahr tatsächlich 30-jähriges Jubiläum im Verlag. Also ich habe ja die Verantwortung, wie gesagt, erst für den Theaterverlag gehabt und bin dann peu à peu immer weiter in den Buchverlag eingestiegen. Ja, tatsächlich 30 Jahre, mein Gott, bin ich alt.
Es gibt viel zu feiern. Ihr Mann, von dem wir schon gesprochen haben, Thilo Schmidt, der ist ja der Co-Chef bei Oettinger und er ist zugleich selbst Autor. Wäre das nochmal ein Ausflug in Ihrem Leben, auch selber ein Buch zu schreiben? Ich meine, den Verlag dazu hätten Sie ja schon.
Ja, ich glaube tatsächlich, da habe ich totale Lust zu, aber das würde ich erst machen nach meiner aktiven Karriere. Vielleicht muss ich nicht ganz so lange im Verlag tätig sein, wie meine Mutter und meine Großmutter das getan haben. Meine Großmutter hat ja über 90-jährig, zwar nicht mehr aktiv den Verlag geführt, aber hat immer noch an den Lektoratssitzungen teilgenommen. Und meine Mutter hat sich ja dann mit 80 Jahren ganz aus der Geschäftsführung rausgezogen, aber
Da liegen noch ein paar Jahrzehnte vor Ihnen.
Da liegen noch ein paar Jahrzehnte vor mir und ich habe eigentlich nicht vor, ganz so lange so aktiv tätig zu sein und dann kann ich mir das durchaus mal vorstellen.
Wie schaffen Sie es eigentlich, zwischen Ihnen und Ihrem Mann das Berufliche auch mal draußen zu lassen? Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor, wenn man im selben Verlag denselben Beruf irgendwo auch hat, da dann auch mal eine Grenze zu ziehen.
Ja, also das muss man tatsächlich sehr bewusst ab und zu machen. Also es ist wahnsinnig schwer, sich davon ganz loszusagen. Das Gute ist, dass wir beide den Verlag und das, was wir machen, sehr lieben. Von daher ist es eher, wenn man das gemeinsam macht, eine Bereicherung und keine Belastung. Aber natürlich haben wir Phasen, wo es wahnsinnig intensiv ist. Und wir waren jetzt zum Beispiel gerade das verlängerte Wochenende jetzt unterwegs und haben einfach gesagt, wir lassen das Handy mal aus. Also die Gefahr ist natürlich immer, sobald man ins Handy guckt und sobald man die Mails checkt, hat man 100 neue To-Dos und das ist schwierig und dann ist man sofort auch im Austausch darüber und insofern, man muss sich da sehr, sehr bewusst diese Auszeiten nehmen und das versuchen wir auch zu tun.
Zum Beispiel in Ihrem Haus auf Mallorca?
Ja. Ja, genau.
Da können Sie dann den Freigeist auch mal freilassen.
Ja, also das ist, ich würde sagen, das ist wirklich so unsere mentale Insel oder unsere Rückzugsort. Ich habe wahnsinnige Schwierigkeiten, den Kopf auszuschalten und wirklich auch mal weg zu sein vom Verlag. Und in der Regel wissen auch alle meine Kolleginnen, ich antworte auch immer, wenn ich im Urlaub bin. Also ich bin eigentlich immer on. Tatsächlich im Tramuntana-Gebirge ist das, in der Nähe von Zoya. Und gar nicht im touristischen Mallorca, wie man sich das so vielleicht so vorstellt, sondern Wir sind da mitten in der Natur und hören die Hähne krächzen. Und da ist es wirklich so, dass ich abschalte und andere Dinge denke. Und das sind so diese Auftankmomente und die sind auch sehr wichtig.
Und da ist dann hoffentlich mal kein Handyempfang?
Ja, inzwischen haben wir da sogar Glasfaser. Also wir sind im hinterletzten Ort auf Mallorca besser angebunden als vielfach in Deutschland. Aber ich lasse das Handy aus.
Guter Vorsatz. Meine allerletzte Frage an Sie wäre, wo lesen Sie am liebsten?
Tatsächlich, wenn ich Urlaub habe, weil ich dann eben auch mal andere Literatur lese. Das ist aber eher so dieses Ferienlesen dann und nicht dieses Berufslesen. Und und das mache ich dort. Aber ich habe jetzt gerade letztes Wochenende, als wir auf Mallorca waren, habe ich Meine Berge bist du gelesen von Francesco Violotto, wenn ich das richtig erinnere, bei Kain und Aber erschienen. Und ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ich fand es wunderschön.
Da sind wir wieder bei der Welt der Bücher, die einen wirklich so entführen können, auch in die eigenen Gefühle.
Absolut.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Julia Bielenberg. Ich schicke ein großes Danke ins NDR-Studio nach Hamburg und sage Ade.
Auf Wiedersehen und tschüss.
Tschüss.